ich werde auch oft gefragt, was meine Motivation war bei all dem. Und ich, Geld kommt da nicht einmal irgendwie in meinem Kopf. Also für mich war nie Geld vorrangig, gar nicht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es so geliebt habe, oder immer noch, weil es mir so Spaß macht. Und ich glaube, du musst immer unterscheiden, wo willst du hin? Und vor allem bei solchen Geschichten, wenn man sagt, okay, man will sich wirklich eine Brand aufbauen, dann muss der Vordergrund sein, die Leidenschaft. Heute zu Gast ein Geschwister-Duo, das mich immer so ein bisschen erinnert an meinen Bruder und an mich. Warum? Ich wollte da mit meinem Bruder immer irgendwas gründen, aber er mit mir nicht. Ich glaube, er hat schon gewusst, warum er mit mir das nicht machen will. Ihr habt es getan und zwar, du erzählst mir dann auch über die Gründungsgeschichte, weil die ist nämlich so, so schön und so toll anders. Made in Austria, das kann ich schon mal sagen. Und für alle, die jetzt zuhören, mit Sicherheit eine Rieseninspiration, wenn man sagt, okay, man bringt ein Produkt raus, das es so vielleicht in der Form schon gibt, unter Anführungszeichen. Und trotzdem aber mutig genug seid, das dann auch durchzuziehen und zu tun. Die Rede ist von March Care. Und zwar die March-Produkte sind, ich glaube, trau mir fast sagen, und wie immer läutet einmal mein Wecker. Und das schneiden wir nicht raus, weil das ist geil, das ist authentisch. Genau, March ist eigentlich, glaube ich, seit fast Tag 1 bei uns mit dabei bei der Charity Box. Und das ist eben auch für kleine Unternehmen überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sagt, okay, man lässt einmal locker lässig ein paar Produkte springen und supportet da so ein Projekt wie unseres. Aber es hat eigentlich bis auf ein Jahr, wo ich gesagt habe, ihr kennt nicht so viele Sponsoren, nie ein Nein gegeben. Und das war sich so zu schätzen. Und deshalb freut es mich heute, dass die Julia und der Matthias zu Gast sind von March und uns ein bisschen erzählen über die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist und wie das ist, mit Geschwistern zu arbeiten, das möchte ich natürlich auch wissen. Herzlich willkommen in Wien, extra angereist aus der Steiermark und schön, dass wir uns einmal live treffen. Das freut mich sehr.
Genau, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns sehr.
Seid ihr nervös, oder wie?
Unser allererster Podcast, genau, ja.
Also ich kann euch schon mal eins sagen, ihr kennt zu reden, wie es redet, ihr kennt Steirern, ihr kennt Böhn, ihr müsst ja nicht nach der Schrift reden. Ich mache das meistens im Intro, damit mir jeder versteht. Aber grundsätzlich geht es in meinem Podcast um gar nichts. Ihr sollt euch wohlfühlen und ein bisschen erzählen. Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
Genau, ich bin der Matthias und 32.
Und die Julia und ich bin 30.
Also zwei Jahre. Cool, wie der Martin noch nie. Aber ich bin älter. Bei uns. Mhm. Wie ist das entstanden? Ich kenne natürlich die Geschichte, aber ihr müsst meine HörerInnen ein bisschen abholen, dass ihr sagt, okay, erst einmal, was für Schulausbildung, wann ist das Produkt entstanden oder was war das erste Produkt? Vielleicht holt es uns ein bisschen ab über eure Geschichte an sich.
Mhm. Genau.
Jetzt schon, Matthias, du fängst an.
Ich starte mal.
Schauen sie an und keiner weiß wie. Aber Matthias, ich sage jetzt einmal, du fängst jetzt einfach an.
Alright. Das Ganze hat gestartet 2020, weil die Jugend und ich da ein bisschen mehr Zeit gehabt haben und so ein altes Projekt, das wir schon im Kopf gehabt haben, endlich mal Zeit gehabt haben, mehr darüber nachzudenken und okay, was können wir machen? Und das alte, oder dieses Projekt im Kopf, das war der Bauernhof unserer Großeltern. Mhm. Der ist in Hartlbach bei Weiz, in der Oststeiermark, in der Nähe von Graz. Und der liegt wirklich so malerisch, so am Ende der Welt, wo am Tag vielleicht 5 Autos und der Postwagen vorbeifährt. Und ja, vielleicht nicht das spannendste Ort als Teenager oder als Anfang 20-Jähriger, aber mit dem Alter, dann ja, haben wir immer mehr diesen Wert und diesen emotionalen Wert auch des Ortes kennengelernt. Und da haben wir gedacht, hey, jetzt wäre es mal der Zeit, diese Idee daraus was mehr zu machen, was anderes zu machen oder darüber nachzudenken, was zu machen, ja, mal zu starten.
Wann war das 2020? Das heißt vor 4 Jahren. Was habt ihr davor gemacht? Also habt ihr was für Ausbildung, weil da warst du dann 28 und du warst 26. Habt ihr studiert? Wie war das?
Genau, also ich habe beispielsweise BWL studiert, mhm, ganz klassisch, und war dann in Deutschland mehrere Jahre bei einem Konzern auch tätig. Und wir haben beide gegründet neben unserem Job. Also wir haben damals gestartet auch, ich glaube, das nimmt auch ein bisschen das Risiko raus, wenn man sagt, okay, man ist noch im Angestelltenverhältnis und kann währenddessen gründen und schauen, kommt das Produkt gut bei den Konsumenten an? Wie läuft das an? Und so hat sich das irgendwie so im Laufe der Jahre dann entwickelt, dass wir zuerst einmal nebenbei gegründet haben, bis ich dann Vollzeit rein bin.
Ich glaube, das ist auch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, das sage ich immer, weil für oft einmal komplett all-in gehen und dann geht es halt schari vielleicht und dann hast du ein Problem. Und bei mir war es auch immer so, ich habe nie das moderieren lassen, ich moderiere ja bis heute noch, jetzt zwar nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, aber für mich war immer klar, das ist mein Plan B. Natürlich habe ich einen Georg gehabt, der damals Fußball gespielt hat, aber ich habe den Plan B nie benutzt. Also ich habe ihn jetzt nie um irgendwas fragen müssen, weil ich habe einfach selber mein Geld gehabt, das war mir immer wichtig. Und ich glaube auch, das ist so ein richtig, richtig guter Tipp, den du jetzt gleich eingangs erwähnst, dass man einfach sagt, hey, gründet, aber habt einen Plan und gebt nicht gleich alles auf. Wie lange hast du dann oder habt ihr dann das zweigleisig gemacht, quasi neben eurem eigentlichen Job?
Genau, bei mir waren es 3 Jahre, wo wir eben von Anfang an wirklich so von der Produktentwicklung bis zum Markteintritt waren es mehrere Monate und dann ist man auf den Markt gegangen. Und zweigleisig war bis zum gewissen Grad, wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist es groß genug, wo man sagt, man wagt den Sprung und macht das jetzt Vollzeit. Und ich glaube, da gibt es eben nie so richtig oder falsch, weil im Kopf hat man oftmals, okay, man gründet irgendwie direkt nach der Schule oder im jüngeren Alter. Und ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Ich glaube, mit 18 hätte ich die Reife noch nicht gehabt, dass ich sage, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen. Und da ist es, glaube ich, auch oftmals wichtig, dass man sagt, okay, man schaut, wann ist man reif genug, man sammelt da Erfahrungen. Meine Jahre im Konzern waren unglaublich erfahrungsreich und ich bin sehr froh, dass ich die Erfahrung auch gemacht habe. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man ja seinen eigenen Weg dann auch von der Schnelligkeit wählt und wann man gründet.
Jetzt hat aber der Matthias anfangs erwähnt, was mich schon interessiert, es ist vom, hoppala, das habe ich gefallen, das kannst du da aufhören, das ist nicht so schlimm, das Mikrofon. Warte mal, geht's? Das ist, glaube ich, so. Warte mal. Ja, genau. So, und jetzt weiß ich nicht, wie das hält, ehrlicherweise. Geht's jetzt wieder? Wir bauen da alles um und zusammen, sonst muss halt ein paar Mal so mal dumm tun, das ist nicht so tragisch. Was mich interessiert, weil eingangs war die Rede von einem Bauernhof. Mhm. Ich glaube, dass eure Großeltern oder eure Oma da auch nicht eine unwichtige Rolle spielt. Geht das auch, Robi? Nein, oder? War das erst schon so? Also unsere Mikrofone, wir sind ja heute zu dritt, jetzt haben wir ein bisschen ein anderes Setup einmal. Aber wir wissen uns eh selbst zu helfen und ich finde, das ist ja immer authentisch, wenn man sagt, okay, es ist nicht alles so perfekt. Ja, das passt, sonst müssen wir halt wieder nachadjustieren. Vom Bauernhof zum, was war dann das erste Produkt? Weil jetzt hast du gesprochen über Gründen und keine Ahnung was. Was ist mit der Bauernhof-Idee passiert und wie kam es dann, dass ihr sagt, es ist March? Das würde mich interessieren.
Genau. Was wurde aus der Bauernhof-Idee, die daraus wurde, dass wir sagen, okay, wir wollen was machen, wo wir, die und ich, drauf Bock haben, was uns Freude bereitet, wo wir uns auch wieder drinnen sehen. Und da haben wir lange recherchiert und schauen, okay, was könnte man machen und haben wir dann frei recherchiert und dann sind wir so bei der Recherche in der Provence vorbei und haben die Lavendel entdeckt. Aha. Und haben dann auch zu unserem selber Erstaunen am Anfang herausgefunden, dass auch in der Steiermark und in Österreich in unseren Breitengraden der Lavendel wächst und gedeiht. Und dann haben wir gesagt, okay, unsere Hanglage passt, wir haben schon durchlässigen Boden, den der Lavendel mag, und viel Sonne. Let's go, lass uns Lavendel probieren. Und haben dann ziemlich ohne viel Vorahnung einmal 2020 mal 1000 Lavendelpflanzen gepflanzt, um einfach zu schauen, was passiert.
Und ist sowas teuer? So, wenn man sagt, man pflanzt so einen Haufen, ich weiß das nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ein Lavendelstock beim Bauhaus schon nicht billig ist.
Ja, also es war schon auch ein bisschen riesig auch dabei. Aber das war uns das wert.
Wer hat das finanziert?
Die Lavendel haben uns selbst finanziert.
Ihr zwei gemeinsam?
Ja.
Was hat das gekostet, die Erstanschaffung? Also ich bin kein Wirtschaftspodcaster, aber es interessiert mich einfach nur, weil, weißt du?
Ja, wir haben begonnen mit 1000 Stück Lavendelpflanzen.
Was kostet es? Ungefähr?
Ja. Knapp zwischen 1000 und 2000 Euro.
Ah, okay. Genau. Ich glaube, also, das ist teurer. Okay, ja, verstehe. Nein. Ja, ist ja wurscht, das ist ja trotzdem ein Haufen Geld.
Genau,
ja?
Genau.
Okay.
Und genau, und dann haben wir mal damit begonnen, die Lavendel anzupflanzen. Und dann war die Idee, du pflanzt den Lavendel an, der ist ja mini, und du musst mal warten, bis der wächst. Aber wir wollten gleich das Thema Lavendel vorantreiben, gleich parallel dazu auch die Naturkosmetik, Brand March und Duftprodukte zeitgleich zu gründen.
Wahnsinn. Und das ist nur gekommen, weil ihr durch die, was weiß ich, irgendwo gefahren seid und habt gesagt, doch, Lavendel ist geil. Oder was hat, du hast doch immer irgendwas von deiner Oma erzählt, oder nicht?
Genau, also die Oma war damals bei der Gründung 93 und der Hof ist eben leer gestanden und man muss in Österreich auch sagen, es wird oftmals so romantisiert, ein schöner Bauernhof, aber in Österreich sperren 7 land- und forstwirtschaftliche Betriebe pro Tag zu. Also man merkt, es ist einfach für einen kleinen Bauern oftmals schwer, auch dass man sagt, überlebt. Und deswegen haben wir dann eben geschaut, okay, was sind irgendwie andere Möglichkeiten? Und da haben wir schon des Längeren viel recherchiert und haben irgendwie von Mais, von Kürbis, andere Anbauarten. Und dann sind wir beim Lavendel hängen geblieben und der hat irgendwie auch alle in der Familie begeistert, wo man gesagt hat, der sieht gut aus, der duftet gut, es sind tausende Bienen am Feld, was das Summen hört man irgendwie schon von Weitem. Und das hat irgendwie so die ganze Familie irgendwie auch motiviert, dass man sagt, okay, man probiert was Neues.
Und das war der Bauernhof von deiner Oma, oder?
Genau.
Und von deinem Opa?
Genau,
ja. Ja. Und die war da auch gleich Feuer und Flamme und hat gesagt, ja passt, ich schenke euch jetzt einmal den Hang und ihr pflanzt jetzt da mal 1000 Lavendeldinger. Hat sie das verstanden oder war das am Anfang so, ach die Jungen, jetzt lassen wir es halt da?
Es war schon eine Diskussion. Also natürlich, der Hof hat sich in den letzten Jahren, also man hat die gleichen Dinge vorangetrieben und dann kommen halt wir beiden und sagen, jetzt wollen wir was anderes machen. Und natürlich ist die Skepsis da, aber man hat auch gut diskutieren können, man hat sprechen können und dann mit der Zeit kommen alle mehr ins Boot, weil sie gesehen haben, dass wir dran glauben und dann haben auch quasi alle noch mit dran gezogen und dann ist von der ganzen Family quasi der Support gekommen, ohne dem das Ganze gar nicht möglich wäre.
Das heißt, es hat jeder mitgeholfen, vor allem am Anfang, schätze ich mal.
Genau, vor allem auch beim Anpflanzen. Also da haben wir gleich bei den ersten Lavendelpflanzen direkt am dritten Tag nach dem Anpflanzen. Es war ein wunderschöner Tag, alle waren happy, so jetzt beginnt die Reise. Jahrhundertunwetter, wie es noch nie gegeben hat. Die Oma hat, glaube ich, gesagt, in den letzten 70 Jahren hat es das dreimal gegeben. Und alle Lavendelpflanzen über den Hang runtergeschwemmt, mehrere hundert Meter. Das heißt, drei Tage später oder einen Tag später hat die Reise noch einmal begonnen und wir mussten noch einmal alle 1000 Lavendelpflanzen anpflanzen, wo wir dann schon gedacht haben, ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Omen? Aber das ist irgendwie so die Achterbahnfahrt halt der Gefühle und von am Gründen, wo man sagt, okay, einen Tag ist es hoch und alles ist super und wenn man Pech hat, kommt der Jahrhundertunwetter. Mhm. Mittlerweile haben wir so Holzvorrichtungen, dass das Wasser dann, wenn das vom Berg runterkommt, ableitet. Also haben wir auch daraus gelernt und man lernt halt dann
along the way
immer wieder dazu. Genau.
Und wie war das? Dann habt ihr die Lavendelpflanzen angepflanzt, sagt man das so?
Mhm. Pflanzt? Ja.
Wie war dann der weitere Vorhergang? Also war das dann, du hast dann gesprochen von Beauty-Produkten, Düften und so weiter. Was war so das erste Produkt? Weil ich denke mir immer, ich würde gerne mal so ein Augenbrauen-Gel machen, gell? Ich sage jetzt irgendwas, oder irgend so ein Glow-Serum, ja. Weil das kann ich, mehr kann ich nicht. Aber oft denke ich mir, struggelt ihr schon oder ist ja schon die erste Herausforderung, wo mache ich das überhaupt? Das ist bei euch alles nachhaltig auch noch. Wo startet man da und was war die Idee vom ersten Produkt?
Ja, wie der Matthias gesagt hat, 2020 war unser Gründungsjahr, da war eben die Pandemie und das Händewaschen ein großes Thema. Und daher war unser erstes Produkt auch die Seife und dann Duftkissen auch. Und wir waren neu ansteigend in der Kosmetikindustrie. Das heißt, am Anfang ist man einfach mal auf der Suche nach dem richtigen Hersteller. Wir haben in Österreich jeden Kosmetikhersteller durchtelefoniert und angerufen. Und da muss man sich halt auch so wieder in die Schuhe von einem Schüler reinstecken und man stellt blöde Fragen, weil man weiß nicht, wo fängt man an. Natürlich kommt man mit der Internetrecherche so weit, wie es geht. Aber wenn man dann gegenüber einer Expertin oder einem Experten sitzt, die das schon 30 Jahre lang machen, ist man natürlich der Neuanfänger oder die Neuanfängerin. Und deswegen haben wir einfach viel durch Recherche, viele Gespräche, viel mit anderen Gründerinnen und Gründern uns austauscht und haben uns einfach so herangetastet und produzieren jetzt beim Naturkosmetik- und Biokosmetikhersteller, der sich auch wirklich darauf spezialisiert hat und der macht auch keine synthetische Kosmetik. Also der ist wirklich Experte in dem Feld und das war uns auch wichtig, weil es im Kosmetikbereich natürlich viele gibt, die Greenwashing machen oder wo man sagt, okay, es wird hauptsächlich synthetische Kosmetik hergestellt und der kleine Teil ist vielleicht Naturkosmetik und deswegen war das für uns am Anfang eben ein großer Teil, einfach nur zu recherchieren.
Man muss sagen, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, weil ihr seid absolute QuereinsteigerInnen, oder?
Ja.
Was hast du? Ja. Hast du hast BWL studiert, Julia, was hast du gemacht, Matthias?
Event- und Sportmarketing.
Nein, also ganz was anderes, ist lustig, witzig. Genau. Ja, aber deshalb sage ich, ich weiß das einfach auch, weil ich habe gar nichts studiert und habe mir auch alles selber beigebracht. Und ich glaube, wenn du die Muße hast oder wenn du dieses Ziel hast, irgendwie was bewegen zu wollen, und bei euch ist es einfach geil, weil ihr sagt, okay, ich habe das Produkt, ihr brennt dafür, bei mir ist halt das, was ich mache, dann ist das möglich. Aber ich glaube, du brauchst halt einfach eine arge Ausdauer. Und was ich mich schon frage, ist, es ist ja alles extrem hochwertig bei euch gemacht. Also wenn ihr bei March bestellt, jedes Mal wieder, wenn wir Gifting kriegen und ich lese schon March und ich sehe schon das Wrapping und ich mache auf, es ist so liebevoll verpackt, ihr müsst einmal was bestellen, abgesehen davon, dass der Body Wash und die Seife sind meine absoluten Favoriten. Ich bin nicht so der Lotion-Typ, sage ich, und die haben wir auch, die steht auch da, aber, und die ist auch traumhaft, aber ich bin einfach kein Lotion-Typ, mir ist immer warm und dann, ich mag kein Lotion. Aber das Body Wash und die Handseife und die Lavendelkissen, die sind mein Highlight. Und wenn ihr was bestellt, das ist so, so wunderschön verpackt. wie habt ihr da gemacht? Weil jetzt habt ihr einmal das angepflanzt, das hat ein paar tausend Euro gekostet. Dann, wie lang war das vom Prozess? Wir haben jetzt den Hersteller gefunden, wir produzieren jetzt dann die Seife in dem Fall, in Zeiten von Corona, das Kissen. Mhm. Wer hat das genäht, möchte ich wissen. Und wer hat das finanziert? Das darf mich interessieren.
Genau, also das Kissen beispielsweise, das näht unsere Tante, die eben uns seit Tag 1 auch unterstützt. Das Versenden der Pakete machen wir selbst, weil unser Packaging-Prozess ist sehr aufwendig, weil man hat die Glasflaschen, die man versenden muss. Unsere Flüssigseife oder die Bodylotion kommt im Glas. Dann gibt es bei uns immer einen kleinen Lavendelstrauß direkt vom Feld, der dabei ist.
Der ist so gut.
Auf einem gewissen Bestellwert gibt es dann auch ein Duftkissen, eine handgeschriebene Karte. Also das sind so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, wo wir aber sehen, dass die wirklich einen großen Unterschied machen. Also uns schreiben Personen Bewertungen und sagen tausend Dank für die handgeschriebene Karte. Und wir merken einfach, dass die kleinen Dinge oftmals so viel zählen und dass wir die Prozesse nicht auslagern möchten, weil wir sagen, okay, das ist für uns so wichtig, dass das Paket das Gleiche entspricht wie die Inhaltsstoffe. Es muss einfach von vorne und hinten passen. Und da unterstützt beispielsweise auch unsere Eltern, dass die sagen, okay, das beim Packaging, dass sie uns da auch beim Versenden helfen und zur Post fahren und beim Einpacken helfen. Also da kommt wirklich das Wort Familienbetrieb oder Familienstartup sehr ins Gespräch, weil bei uns einfach jeder anpackt.
Es sind einfach so viele Handgriffe, die wir zu zweit nie machen könnten. Ne? Mhm. Und da müssen wir wirklich zu schätzen oder Hilfe haben, weil das nicht selbstverständlich ist, weil das wir doch dann, ja, ist unsere Firma quasi, aber unsere Firma wird es nie geben ohne Family. Nee. Und wir sitzen zwar jetzt da und reden darüber, aber würden nicht da sitzen, wenn es die restlichen Personen nicht geben würde.
Schön, schön. Es gibt eigentlich keine rundere Geschichte und das ist toll, wenn da alle mitziehen. Das war sicher nicht immer einfach, was du erzählst am Anfang, dass man auch sagt, okay, man muss die ganzen Leute mal überzeugen von dieser verrückten Idee, jetzt machen wir in Zeiten von Corona mal eine Seife. Ja. Aber ja, Corona hat es gebraucht, damit ihr das gemacht habt, was ich großartig finde. Arge Geschichte, das heißt, und nochmal, ihr habt darüber gesprochen, dass alles so extrem, also ich sehe es ja, hochwertig ist. Wie viel muss man da in Vorfinanzierung gehen? Weil es war ja von Anfang an klar, ich habe die Glasflaschen, ich habe das Packaging. Wie habt ihr da getan? Also mit dem Investor, habt ihr gespart? Oder ich frage deshalb so genau, weil es natürlich viele Leute gibt, die Ideen haben und oft allein solche Sachen scheitern. Ich habe nicht das Geld, wie habt ihr das gemacht? Oder ich habe ein bisschen Geld, wie mache ich es nicht richtig oder wie mache ich es falsch oder wie auch immer?
Voll. Vielleicht ganz am Anfang zurück, warum wir beide am Anfang das Teilzeit gemacht haben. Wir spielen unseren Charakter ein bisschen, weil wir schon ein bisschen vorsichtiger sind und auch einen Plan haben, wollen wir es angehen. Also wir sind selten auch im restlichen Leben, dass wir Sachen überstürzen oder mal rein, sondern wir überlegen uns was, denken darüber nach und versuchen das irgendwie gut umzusetzen. Und dann, das haben wir natürlich auch mit March gemacht, und wenn es da Richtung Finanzierung geht oder wie zahlt man den ganzen Spaß und Anführungszeichen, in deiner Durchsicht ist es so, dass du in Vorleistung gehen musst. Also sagen, geben einen Auftrag und du zahlst und dann bekommst du Produkte. Das heißt, bevor wir die ersten Seifen verkauft haben, also irgendeinen Euro eingenommen haben, müssen wir in Vorleistung gehen. Und natürlich wollen wir jetzt nicht 10 oder 20 Seifen verkaufen, sondern eine größere Stückanzahl, was unser beider Budget überstiegen hat. Und dann haben wir von der Bank unseren Kredit geholt für die erste Charge quasi, um quasi da vorzufinanzieren. Haben die bewusst auch quasi nicht von der Family so nehmen wollen, weil wir es einfach das trennen wollten, dass unser Risiko ist und dass wir kalkulieren und dementsprechend auch wir beide dafür dann gerade schaffen, dass es nicht klappen würde, weil also Status 2020 daran geglaubt, dass es klappen könnte, aber wissen, wann man weit davon entfernt.
Nein, das tust du nie. Und wie ist es so, weil du hast ja dann automatisch einen Druck, ich weiß das auch, dass das in der Industrie, du hast dann ein Ablaufdatum wahrscheinlich bei vielen Produkten, dann hast du ja dementsprechend ein bisschen einen Druck, dass du sagst, fuck, jetzt muss ich verkaufen. Wie war das auch unter euch Geschwistern? Gibt es da einen, der ein bisschen optimistischer ist oder einen, der ein bisschen, ich bin nämlich so die ganz Leichtfertige, mein Bruder ist der Zahlenmensch, er hat sich einen Laptop gekauft mit 16 und ich habe auf dem Laptop Moorhuhn gespielt, aber bin dafür zum Adelsberger gefahren nach St. Jan bei uns daheim und habe Klamotten gekauft. So, wie ist das bei euch, so diese Dynamik?
Ja, wir lachen beide.
Wir wissen beide.
Ich glaube, bei uns war es auch beispielsweise jetzt am Anfang der Kredit für die erste Charge. Das war auch eine Summe, wo wir gesagt haben, wir können ruhig schlafen. Das war uns immer wichtig, weil wir dann mit dir es gesagt hat.
Ich bin immer neugierig.
Ach. Ja. Es wäre
einfach zu viel gewesen, dass wir das selbst zahlen hätten können. Okay. Also einfach drüber.
Sparten quasi.
Genau. Und auch in dieser Unmittelbarkeit, weil du zahlst ja einen Hersteller in vielleicht maximal zwei am Anfang, sondern in einer, in einem Mal.
Okay.
Und auf einmal auf Punkt X die Menge von Geld zu haben, war für uns einfach unmöglich.
Also mir ist da keine Summe, sondern es interessiert mich nur, aber, in was für Sphären wir uns da bewegen. Ich habe da keine Ahnung, was, was sowas kostet. Aber zu viel, was ihr gehabt habt. Und deshalb habt ihr gesagt, ihr geht den Weg quasi.
Genau, genau. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir eben beide zur Gründungszeit auch noch angestellt waren. Das heißt, man da auch natürlich sein Einkommen, sein Gehalt auch gehabt. Und in den ersten Jahren nimmt man sich da auch nichts aus der Firma raus, sondern reinvestiert. Also das war schon immer ein Prozess, wo wir gesagt haben, okay, es ist langfristig. Wir wollen nicht ein Startup gründen, einen Investor reinnehmen und schnell einen Exit machen, sondern es ist wirklich ein Familienbetrieb, wo wir sagen, okay, man baut das langfristig auf. Und ich glaube, das haben wir immer im Hinterkopf gehabt und das war uns immer sehr wichtig.
Das ist auch, glaube ich, wieder was, was man mitgeben kann, ist, dass man unterscheiden muss. Ich werde auch oft gefragt, was meine Motivation war bei all dem. Und ich, Geld kommt da nicht einmal irgendwie in meinem Kopf. Also für mich war nie Geld vorrangig, gar nicht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es so geliebt habe, oder immer noch, weil es mir so Spaß macht. Und ich glaube, du musst immer unterscheiden, wo willst du hin? Und vor allem bei solchen Geschichten, wenn man sagt, okay, man will sich wirklich eine Brand aufbauen, dann muss der Vordergrund sein, die Leidenschaft, die Liebe zum Produkt, etwas bewegen zu wollen, anders zu sein. Und ich glaube, dann kommt dann auch was. Aber ich finde es immer so lustig, wenn die Leute dann voll durchdrehen, jetzt kriegst du schnell mal viel Geld und morgen kann aber alles vorbei sein. Das ist im Spitzensport so, wenn du den ersten geilen Vertrag kriegst, ja, lass einen Scheiß passieren und alles ist vorbei. Das heißt, du musst schon immer, und das ist auch mein Rat für alle, die da draußen jetzt zuhören, ein bisschen nachdenken, was man macht und ein bisschen langfristiger denken. Schnelles Geld gibt es gar einmal, weil dann habe ich halt einmal ein paar Verkäufe. Aber was ist in zwei Wochen? Was ist in zwei Monaten? Was ist in zwei Jahren? Und das ist auch schön, dass du das sagst, dass das so die Grundmotivation war. Das heißt, dazu hat es dann den Kredit gegeben. Wie habt ihr das dann in Zeiten von Corona auch gepusht? Also ihr habt einen wunderschönen Markenauftritt auch bei Instagram. Aber wie seid ihr dann zu euren ersten Verkäufen gekommen?
Mit klassisch Sales, würde ich sagen. Wir waren auf Märkten unterwegs. Wir haben Werbung auf Social Media geschalten. Wir haben begonnen, die ersten Händler persönlich zu kontaktieren und haben dann schnell bemerkt, es gibt nicht diesen einen Kanal, um alles verkaufen können, sondern jetzt keine große Rocket Science. Diversifizieren und versuchen, mehrere Kanäle zu machen und dann auch mal drei Tage am Markt stehen, was dann in den drei Tagen auch oft anstrengend ist, weil wir dann immer sprechen und wir sind eher die introvertierten Personen, aber nichts war so wertvoll als Feedback direkt vom Kunden. Und zuerst vielleicht dachten wir so, insgeheim machen wir jetzt eine reine Digital, also einen reinen Online-Shop und es läuft alles, bis wir drauf gekommen sind, wir haben ein haptisches Produkt, wir haben eine Glasflasche, der Geruch ist wichtig, wie es anfühlt und natürlich kauft man das Produkt vielleicht das zweite, dritte Mal im Online-Store oder vielleicht mal eine coole Ad sieht auf Social Media, aber der Erstkontakt beim Händler, in einem Kaffeehaus am Klo oder am Markt, wo du das wirklich siehst, wo du es riechst, der ist unbezahlbar. Und das war vielleicht einer der ersten Learnings, was richtig, wo habt ihr es verkauft, dass wir ins Feld gegangen sind und die Leute unsere Seife und die Nase gehalten haben, jetzt überspitzt gesagt, und dann gehofft haben, dass sie es mögen. Und der Große hat es auch noch gemacht. Und genau, das waren die ersten Steps, wie wir das, unsere Marschprodukte und das Volk gebracht haben.
Es ist so geil, weil ich spreche viel mit GründerInnen und viel vereint eine Geschichte, und zwar ist das, man ist für nichts schade.
Mhm.
Und ich habe die Lili Rado interviewt von WeCollective und die hat auch gesagt, sie muss jetzt wieder, weil die sind jetzt nach Amerika gezogen, wieder bei Null eigentlich anfangen und Klinken putzen, aber die ist halt die Ärgste, gell? Weil die scheißt ja auf alles. Die kackt sie nicht an. Und wenn da jetzt zwei Menschen sitzen, die ja noch introvertiert sind, das ist eine riesen Überwindung. Ich habe kein Problem, ich kann auf dem Marktplatz stehen, ich entertain den Marktplatz, weil ich lebe von dem, ich liebe das. Aber wenn du das nicht magst, dann ist das noch viel schwieriger. Und deshalb ist es halt so geil. Ich glaube, du kannst nur dann wachsen, wenn du, und das ist nicht glauben, ich weiß, wenn du wirklich deine Komfortzone verlässt. Und ich habe es hier gemacht. Und wie du sagst, dieses Kundenfeedback zu bekommen, ist Gold wert. Weil du kannst im Zuge dessen dann auch was improven, verbessern, verändern oder wie auch immer. Das heißt, Märkte, aber dann war jetzt Corona, also wie lange hat die Entwicklung allgemein gedauert? Jetzt nochmal, dass ich das verstehe, weil in Zeiten von Corona hat es ja keinen Markt, nichts gegeben. Also wie war das? Also ich habe die Idee gehabt, wie lange hat das von der Idee zur Entwicklung bis zum ersten Produkt gedauert? Mit Anschreiben, mit Recherche?
Also die Idee, dass wir gemeinsam was machen, die gab es schon ein paar Jahre davor. Dann im März 2020, da auch der Name March.
Ah, ja, genau.
Gründungsmonat. Ja. Hat dann wirklich so die Reise begonnen, wo wir gesagt haben, Lavendel, jetzt packen wir es an, jetzt entwickeln wir die Produkte. Dann waren wir im Dezember 2020 am Markt, also wo wir wirklich noch geschaut haben, dass wir das Weihnachtsgeschäft in dem Jahr noch mitnehmen. Und haben wir alles dran gegeben, dass wir im Dezember noch launchen und erst nicht im Jänner oder Februar.
Und waren da auch ehrlicherweise einfach nicht 100% ready, aber wir wollten einfach einen harten Termin haben, weil beide gewusst haben, wenn wir uns keinen harten Termin haben, dann können wir auch uns 2 Jahre darauf vorbereiten, blöd gesagt. Und so mit der harten Deadline im Kopf, die hat glaube ich schon geholfen damals, das einfach mal zum Laufen zu bringen, weil sonst tendiert man dazu, Leute Sachen zu perfektionieren. Und das war so die erste gute Learning-Session. Da haben wir dann einen kurzen Zeitraum gehabt und gewusst, okay, egal was, aber zu dem Zeitpunkt kommt was von March auf den Markt.
Da ist der Matthias auch sehr Gentleman, weil ich bin eher auch so die Perfektionistin bei uns. Und noch wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir dann noch ein Jahr weiterentwickeln können. Aber ich glaube, da balancieren wir uns immer gut aus, wenn wir sagen, okay, na, ab einem gewissen Grad, wir müssen jetzt einmal launchen und man muss jetzt Feedback einholen und dann kann man es wieder verbessern und weitermachen, weil sonst kann man ja in seinem Zimmer auch sitzen und dann dem Produkt weiterentwickeln. Also
genau, und aus einer Blase rauskommen, weil ja. Am Anfang machen wir so eine Idee und natürlich ist die Idee super, weil haben wir beide quasi jetzt haben die Idee mit der Naturkosmetik, aber dann geht man dann schon auf Leute zu, die ja nicht schuldig sind. Die Seife ist eine Katastrophe. Okay, also das war schon mal ein Schritt auch, den wir gehen haben müssen. Dann ja, sich da positionieren in der Öffentlichkeit, das Produkt zumindest. Mhm. Aber die Julia und ich stehen halt für March. Also wir sind sehr mit March verbunden natürlich. Und das war auch okay, wenn ein Produkt, Kritik am Produkt, dann macht dann persönlich genommen.
Ja, sowieso. Ja,
auch dann lernen müssen, das ist völlig rechtfertigt. Das habe ich doch recht, dass das oder das nicht stimmt. Und es war auch ein guter Lernprozess, der dann komplett neu war, weil wir gleich beide davor nicht in Situationen waren, wo du mit einem Produkt, was du dir zu 100% überlegt hast, dort stehst und dich plötzlich gefühlt angreifbar machst.
Ja, aber was haben sie dann zum Beispiel gesagt? Am Anfang?
Ein Klassiker ist immer, okay, man ist kein Lavendel-Fan. Das ist auch völlig legitim. Man mag vielleicht selbst da andere Inhaltsstoffe nicht und dass man das aber nicht so persönlich nimmt. Okay. Also das war immer halt ein Klassiker, würde ich sagen. Ja.
Mhm. Und wie war das, wenn ihr zum Beispiel generell so Feedback gekriegt habt, du sagst, du bist mehr der du bist die Denkerin, die Zerdenkerin vielleicht da, deshalb ergänzt euch ganz gut. Wie ist das bei Kritik? Wer nimmt das mehr an? Also wer nimmt es persönlicher? Du? Oder du?
Ich nehme es persönlich,
Und dann ist deine Aufgabe, dass du wieder zu Julia sagst, hey, steigert dir nicht so eine? Oder wie macht ihr das? Oder sprichst du Dinge offen? Und misst ihr in der Partnerschaft?
Voll. Und da geht es aber darum, Sachen einzuordnen. Weil natürlich, wenn jemand völlig deplatzierte Kritik braucht, anbringt, dann muss man nicht so viel drüber nachdenken. Weil, dann, weil. Aber wenn jemand sagt, okay, so konstruktive Kritik, hey, das und das, dann denken wir drüber nach. Und okay, da war ich doch recht, da geben wir den Kontext dazu. Und ich glaube, sobald man Kritik einordnet und auch oft ist es wichtig, die Position des Senders quasi jetzt, ohne so zu wissenschaftlich zu werden, zu sehen, okay, warum sieht er das so aus? Welche Perspektive sieht er das so? Weil wir sind immer aus Perspektive Gründerinnen und Gründer von March. Und er ist vielleicht jetzt Erstkonsument und tut sich schwer mit Namen oder weiß nicht was. Mhm. Und wenn man sagt, okay, er hat nie gehört, sieht zum ersten Mal das, natürlich sieht er das alles nicht. Und im 5-Sekunden Learning zum Beispiel, dass ich immer so 5000 Schritte zurückgehen müssen und nicht so nah vor die Flasche stehen, weil wir spielen im Leben von den meisten 0,001 Promille kommen wir vor. Also 1000 Eindrücke am Tag und vielleicht sind wir einmal dort. Und dass wir dann so klar wie möglich kommunizieren zum Beispiel, dass wir Sachen einfach kommunizieren und nicht auf 5 Details schon eingehen, wobei noch niemand March kennt.
Mhm. Ja, stimmt. Einfach alles ein bisschen in Relation sehen.
Genau.
Hat schon mal so richtig duscht, dass ihr jetzt dann 5 Tage nicht miteinander geredet habt?
Nein, noch nie. Ich glaube, wir sagen immer, dass Kommunikation halt das Wichtigste ist und ohne dem würde es einfach auch nicht gehen. Ich glaube, wir sind beide eher introvertierte Personen, wo es eigentlich selten duschen würde, glaube ich. Und wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann reden wir einfach drüber. Natürlich sind wir nie immer als einer Meinung, aber es gibt halt oftmals Kompromisse, wo dann beispielsweise mit dem Launchtermin im Dezember, okay, damit kann ich leben. Bin ich jetzt 100% glücklich? Nein, ich hätte schon gern mehr Zeit gehabt, aber hat es zu dem Zeitpunkt sein müssen und hat es dem Unternehmen gebracht. Auf jeden Fall, weil sonst das Weihnachtsgeschäft
das war die nächste Frage nämlich. Hat das dann so funktioniert? Und wie war es dann, wie ist es dann weitergegangen? Weil dann war ja, wann waren die ersten Märkte? Weil dann war ja Corona, 2021 immer noch. Ich habe die, ehrlicherweise in diesen Jahren, weiß ich nicht mehr, wann was war. Ja. Wie waren dann die nächsten Schritte? Und weil wir reden jetzt, ich habe so 3 Jahre so parallel gearbeitet. Ich möchte nur ein bisschen verstehen, so, wann ihr dann in den Schuss gefasst habt, okay, ciao Job, ciao Konzern, ciao, was hast du eigentlich gemacht?
Ich bin immer noch Teilzeit angestellt.
Ah, okay.
Ich bin beim Skills Lab, das ist ein Fußballtechnologieunternehmen. Und genau, mache das quasi in March und Fußball, mit, also ich sag mal, Lavendel und Fußball, meine 2 Leidenschaften
auf
beiden Jobs
verteilt. Du hast den Georg verpasst, der war zuerst dann da nämlich. Ich habe gerade zuerst noch ein Meeting gehabt. Nein, aber der ist jetzt am Weg nach, der fliegt nach Kopenhagen zum Benzi.
Okay.
Ja, genau, sehr, also entschuldigt. Nein, das hätte ich auch noch kennengelernt, lustig. Nein, aber okay, das heißt, du bist nur Teilzeit, verstehe. Aber das heißt, dann gab es den Online-Job gab es ja dann schon. Mhm. Dann ist Corona gewesen. Wann sind die ersten, wann sind sie auf den Markt gegangen? Wie ist das online dann ins Laufen gekommen? Weil da war ja noch nicht so viel.
Die ersten Events waren schon im Frühling 2021. Alles noch mit Maske und natürlich Abstand halten etc.
Entschuldigung, nicht zu wissen, eine Woche vorher findet der Markt statt.
Stimmt, ja.
Das war immer wirklich so ein Lotteriespiel. Man meldet sich einen Markt an, bereitet alles vor. Und ob dann vielleicht ein Lockdown kommt oder nicht, war so eine Ungewissheit, die einfach damals normal war für uns.
Genau, und eben damals eben haben viele Personen natürlich dann von zu Hause aus geshoppt, online. Also ich glaube, das hat uns schon in den Karten gespielt. Und dann haben wir einfach kontinuierlich aber auch die Offline-Stores eben eröffnet oder kontaktiert und haben da so geschaut, dass wir zwischen Offline und den Retailern oder auch Cafés und online einfach einen guten Mix haben. Also haben wir eigentlich ziemlich von Anfang an schon seit 2021 gemacht, haben auch viele Stores, mit denen wir eigentlich seit Tag 1 da zusammenarbeiten und wachsen gemeinsam mit denen. Und dann war natürlich halt die Frage, okay, unsere Kunden und Kundinnen kennen die Seife, was ist dann das nächste Produkt? Und somit haben wir eigentlich kontinuierlich Produkte entwickelt. Und dann ist 2021 der Sushi-Gel auf den Markt gekommen. 2022 war es die kleinere Seife, glaube ich, in einer anderen Größe. Dann die Bodylotion ein Jahr später, die haben wir auch ein Jahr entwickelt. Letztes Jahr noch die Kerzen, ein komplett neues Sortiment. Also das heißt, die Reise geht einfach immer, immer weiter und man merkt einfach, man kriegt so viel Feedback auch, okay, das wäre irgendwie interessant für Kundinnen und Kunden oder anderes Produkt, dass man dann herausfiltert, okay, auf was können wir uns fokussieren und konzentrieren, weil man kann leider nicht alles gleichzeitig machen und dass wir so einfach kontinuierlich auch das Produktportfolio immer erweitert haben.
Genau, und das war auch der Grund, also es gab nicht diesen 2 großen Schritte, wo dann das Unternehmen so gewachsen ist, sondern so laufend. Neue Produkte, dann werden Produkte in 2 Größen, dann neue Produktentwicklung, dann mehr Retail-Stores, immer so laufend, schleichend und einfach gewachsen. Aber ich habe gemerkt, wir haben es daran gemerkt, vor allem, dass der Faktor Zeit immer entscheidend war. Weil früher hat man quasi für alles genug Zeit gehabt, quasi. Okay, ich nehme dafür Zeit, nehme dafür Zeit. Und plötzlich waren das statt 5 Dinge am Schreibtisch, 50 übertrieben gesagt. Und da war auch, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind schon gut weit gekommen, aber der große limitierende Faktor jetzt ist der Faktor Zeit. Und da war die aufgelegte Lösung, dass die Julia quasi das Vollzeit reingeht und den kompletten Tag March widmet.
Cool, COO quasi.
Genau.
Operativ alles macht.
Genau. Und eben ein großer Schritt, der auch mit dem dann kommen ist, ist, dass wir seit heuer im Sommer 2024 auch in den Hotels zu finden sind.
Das war nämlich jetzt gerade meine Frage. Ja. Ich habe mich schon wieder Idee gehabt, aber okay, ja, in welchen?
Beispielsweise im K36 in Graz. Und das war natürlich halt ein komplett neuer Markt für uns. Wieder so am Anfang der Kosmetikbereich, wo man Neuling ist, jetzt die Hotellerie, natürlich auch der Vertrieb, der dazu gehört. Und ich glaube, jetzt ist halt auch das Schöne zu sehen, weil du vorher gesagt hast, okay, zwar introvertierte Menschen, die auf dem Markt 5 Tage lang stehen und Sales machen, braucht viel Energie. Und jetzt, wenn man das so viele Jahre macht, macht man es halt immer umso lieber und genießt es und wächst halt wirklich rein. Und deswegen war das für uns dann auch so der Grund, wo wir gesagt haben, so und jetzt Vollgas. Und mit der neuen Hotellinie jetzt eben auch war das ein super Zeitpunkt.
Mega. Also das war jetzt nämlich gerade mal, Entschuldigung, jetzt muss ich nur kurz reinhaken, weil ich muss Werbung für euch machen. Weil mir das schon immer wieder auffällt, so der Georg und ich lieben so Boutique-Hotels, gell? Und die halt nicht übermäßig obergroß sind. Und das ist immer so schön zu sehen. Und manchmal, also es ist ein Zwiespalt. Manchmal ist es voll geil, weil es eben österreichische Brands fordern und fördern und dann siehst du die Brands und dann verstehe ich aber nicht, dass ich bei anderen Buden, dann, ich sage jetzt keine so Scandi-Brands, ich nenne keine Namen, aber jeder kann sich denken, dass die dann da drinnen stehen. Und dann denke ich mir, das ist so schade, weil das ganze Konzept ist eigentlich voll geil, es ist nachhaltig, die haben oft auch voll geile Pop-Up-Stores im Ressort oder im Hotel und dann steht der internationale Brand im Zimmer, wo man denkt, es gibt so geile österreichische Brands und deshalb rufe ich einfach auch auf an Hoteliers, die jetzt zuhören vielleicht und da weiß ich, dass es den einen oder anderen gibt, da fällt mir jetzt schon fünf ein, wo ich weiß, die horchen regelmäßig zu, dass sagt, okay, man gibt jungen Menschen wie euch auch die Möglichkeit oder jungen Brands, und sagt, wir probieren das einfach einmal, einen Winter lang, bei uns im Skigebiet zum Beispiel, und gämmt das rein. Oder auch im Sommer, das ist ja dann wurscht. Oder in den Pop-Up-Store und schaut, wie es ankommt. Weil ich finde, genau da bin ich empfänglich. Ich war dann in einem Hotel und habe natürlich dann drei Kerzen gekauft, weil das Zimmer hat immer so gut gerochen. Und dann bin ich das Opfer Nummer eins. Und ich bin aber nicht die Einzige, nehme ich mal an. Das heißt, jetzt wollte ich dir nicht vorgreifen, Matthias, aber das ist mir schon auch wichtig, dass ich sage, und deshalb sage ich es an meiner Story immer so ausführlich bei euch, weil die Produkte wirklich gut sind. Und ich liebe, also ich bin natürlich ein voller Lavendel-Fan, am liebsten würde ich ein Lavendelbett haben, mit Zirbe noch gemeinsam, dann wird er schlecht wahrscheinlich, aber ich bin das und ich, ohne Scheiß, das Bodywash steht da, es steht daheim, es ist überall, ich mag den Duft einfach und deshalb kann ich das jedem nur empfehlen, dass ihr es einmal ausprobiert, so wie es müsst ihr es einfach auch probieren. Und genau, ich wollte nicht vorgreifen, ich wollte jetzt nur Werbung für euch machen, weil ich das einfach großartig finde und ich finde diese Schiene, die hat die nämlich jetzt vorgeschlagen, ob die auch vielleicht angedacht ist im nächsten Step.
Also, vielen Dank für die netten Worte.
Danke.
Nur ein Wort zu Julia noch zum K36. Da ist halt cool, die haben seit Tag 1 waren wir dabei und da haben wir noch gar nicht dran gedacht, mal in Hotels zu gehen. Und da haben wir von guten Partnerschaft im Hotelshop, ist auch unsere erste Refill-Station. Also, man kann dann leeren Flasche hinlaufen und auffüllen lassen, was wir auch super finden, dass das dort stattfinden kann. Und jetzt quasi als einer unserer ersten Hotels dort die Zimmer einzurichten. Das war auch ein schöner Kreis, der sich geschlossen hat, der vor 3-4 Jahren noch, aber noch nicht geleuchtet hat für uns, aber schon irgendwie da war, aber jetzt plötzlich aufgepoppt ist. Und genau, also das sind so die schönen Erfolgserlebnisse, wo man viel mitnehmen kann und der auf jeden Fall, ja, Kraft geben.
Jetzt habt ihr natürlich über viele positive Geschichten geredet, also das Produktsortiment hat sich erweitert, ihr seid jetzt in dem Hotel drinnen, es kommen hoffentlich noch weitere Hotels, ihr wisst, wen ich meine. Was war so das ärgste Learning? Ich will es gar nicht Krise nennen, weil ich finde, Krise ist so negativ behaftet, aber was war so das größte Learning oder die größte Challenge, wo ihr gesagt habt, boah, fuck, also ob wir das jetzt schaffen oder wie schaffen wir das, hat es sowas gegeben?
Ich glaube, wenn ich jetzt mal für mich sprechen kann, die Anfangszeit auf jeden Fall, weil einfach alles Neues von wie gründet man GmbH, Notartermine, einen Businessplan schreiben für die Bank. Also da ist auch viele sagen, okay, starte einfach, du brauchst keinen Businessplan. Wenn man jetzt für einen Kredit ansucht, sicher wollen die einen Businessplan sehen.
Hast du das nicht gelernt in deinem BWL-Studium?
Das hat man gelernt, okay. Ja.
Weil ich weiß, dass du bei dir wahrscheinlich nicht lernst, Sport und Marketing. Ja. Und ich konnte es jetzt auch nicht. Aber das ist halt natürlich, das ist auch wieder sowas. Wisst, wir studieren ja alle oder viele Leute studieren. Und dann ist oft die Frage, hast du das überhaupt in einem Studium gelernt? Also das hättest du sogar keiner.
Das haben wir sogar gelernt, genau. Und haben damals auch, glaube ich, in der Uni ein fiktives Unternehmen auch gegründet und präsentieren müssen. Die Kosmetikindustrie war neu, recherchieren, also wirklich so, was macht man zuerst, wo fängt man an? Ich glaube, die Anfangszeit, um wirklich da mal reinzufinden, bis das erste Produkt steht, vom Branding her natürlich, weil einfach alles Neuland ist, war für mich, würde ich jetzt sagen, die herausforderndste Zeit.
Das war's gar nicht so jetzt, wo du 50 To-Dos auf dein Ding hast und Druck hast und du musst ja einen Lohn auszahlen. Das ist nicht so der Druck, wie das am Anfang war. Das ist immer ein anderer Druck, nehme ich mal an, aber am Anfang war es hart, also schon heftiger für dich.
Ja, heftiger und ich glaube, man wird da mehr gewohnt. Also ich sage immer, die Dinge, die mich jetzt nicht mehr stressen, hätten mich vor 2 Jahren gestresst. Und jetzt stressen mich wahrscheinlich Dinge, die mich hoffentlich in 2 Jahren nicht mehr stressen. Also je größer das Produktportfolio wird, je größer die Summen dann natürlich auch werden, ich glaube, umso damit wächst man halt irgendwie mit. Und damit wird man ein bisschen komfortabler mit dem Druck und dem Stress. Aber ganz weg ist er natürlich nie. Ja, natürlich gibt es auch hier und da die schlaflosen Nächte oder Lieferverzögerungen. Zu Weihnachten fällt mir jetzt auch nochmal ein. Also es waren, ja, großer Druck, Matthias, wenn du da, ja.
Voll, also uns ist zum Beispiel einmal vom Weihnachtsgeschäft war Liefertermin sehr knapp und es war so knapp, dass wir dann mit dem Auto zum Hersteller gefahren sind, Sachen eingepackt haben und zurückgefahren sind, weil es mit der Logistik nicht mehr geklappt hätte. Und das sind so Sorgen vom Weihnachtsgeschäft, das ist sehr wichtig für uns, wo es tausend andere Dinge gibt, die Aufmerksamkeit brauchen, und dann ist es das Nadelöhr auf einmal da. Genau, und sonst generell diese Weihnachtszeit, wo einfach alles sehr einprasselt, also das in der kompletten Kosmetikindustrie ist einfach da der größte Umsatz, von November oder Oktober bis Dezember, und da passiert einfach extrem viel. Und vor allem am Anfang, wenn du dich in alles reinstürzt, von Märkten und den Online-Store dann noch da optimieren, dann kommst du ab und zu so Mitte Dezember drauf, boah, das ist halt schon körperlich und auch ja, psychisch einfach belastend, was du am Anfang nicht so richtig merkst, aber dann schon, wenn ein bisschen der Druck nachlässt, wo man schon lernen müssen, okay, aktive Pause zu nehmen und dass ich nicht auch in der Zeit nicht alles am Arsch dreht, sondern okay, schon mal ein paar Schritte auch drücken muss.
Mhm. Boah, ist das immer so diese herausforderndste Zeit für dich, um die Weihnachtszeit? Ja. Ja, obwohl du so fit bist? Aber das ist natürlich was anderes, das kann ich auch sagen. Einfach im Kopf auch. Das heißt, wie jetzt, gibt es schon Mitarbeiterinnen?
Nein, bis jetzt ist wirklich ihr reines seid Familienunternehmen.
Voll geil. Ja. Plant ihr irgendwann einmal so ein Exit, oder habt ihr einmal gesagt, so, das wäre das Endgoal, oder ist das gar nicht einmal irgendwie ein Thema, dass ihr sagt, ihr wollt jetzt weiter wachsen? Also was ist so das Idealszenario? Wo siehst du in 1, 2, 3 Jahren oder ihr euch?
Also unser Ziel ist immer, den Bauernhof da zu revitalisieren und den weiterzubringen. Beispielsweise haben wir einmal im Jahr dort vor Ort auch ein Lavendelfest, wo alle Partner und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen und alle, die irgendwie involviert sind in unserer Marschreise, und dass da einfach auch vor Ort mehr passiert. Ich glaube, das ist eins unserer größten Ziele, auch warum wir gegründet haben. Und sonst ist bei uns, wo wir drauf uns fokussieren, ist eher ein langsamer Wachstum und nicht irgendwie der schnelle Exit, weil ja, wir einfach langfristig das Unternehmen planen und denken.
Gibt es irgendwelche Produkte, die ihr jetzt noch entwickelt gerade? Ich kenne nämlich die Kerzen noch gar nicht. Das ist einmal das Erste. Das berührt mich gerade ein bisschen. Weil wenn die auch so geil riecht, dann wird meine Wohnung bald vermarcht. Was sind so die nächsten Produkte? Was ist geplant, Matthias?
Weitere Kerzen. Also,
cool.
Genau, also wir sind dabei, unser Kerzensortiment immer zu erweitern. Und wollen dann ja zu Weihnachten mehr weihnachtliche Düfte rausbringen, um da einfach saisonal auch die Duftnoten zu treffen. Genau.
Und im Duftbereich arbeiten wir auch schon noch neben Bayernkerzen auch an Sprays, Diffuser, also das Duftsortiment, weil wir jetzt im Naturkosmetik-Sortiment haben wir den Conditioner neu im Juli gelauncht und Herrn Body Wash, Body Lotion, Seife haben wir so die 4 Basics, und jetzt konzentrieren wir uns fürs restliche Jahr eher mehr auf so das Duftportfolio bei uns.
Was auch geil war, ich wieder, wahrscheinlich habt ihr es ja schon geplant, also so fürs Kissen.
Ja.
Okay, gut.
Kopfpolster Spray.
Ja. Check. Weil das liebe ich auch, weil das ist manchmal auch in so Hotels, wo war ich denn da? In Paris war in einem Hotel, und da waren so kleine Amenity-Kits neben dem Dings da, halt im Boot, und da war eben dieser Gute-Nacht-Spray drinnen. Aber gut, es war 5-Sterne-Bude, da geht es um nichts. Aber das war ganz geil. Natürlich habe ich die mitgenommen. Ich bin natürlich, das habe ich, aber weiß ich nicht, ob man das mitnehmen darf. Ich habe es mitgenommen, sage ich ganz ehrlich. Und sowas liebe ich. Also das ist cool, dass das auch noch kommt. Okay, das heißt, nachhaltig wachsen und einfach Zeit lassen, das war so das Endgoal von euch. Mitarbeiterinnen, war das auch mal ein Thema, oder wollt ihr es so lange wie möglich klein halten?
Wir sind immer so lange wie möglich klein. Wir arbeiten jetzt aber schon mit vielen Externen, die uns halt in unterschiedlichsten Bereichen auch aushelfen, also Freelancern. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es natürlich dann die Zeit reif ist und wenn wir sagen, wenn man eine gewisse Größe erreicht, dann, wenn man sich ein kleines Team aufbaut, wäre das natürlich schon noch ein Ziel.
Meine Empfehlung ist ja immer, so lange wie möglich, wie ihr das ja macht, klein bleiben, weil ich sage dann schon oft zu mir so, du lernst halt schon viel Drucker auf, gell? Also mit jeder Einzelnen, die bei mir jetzt da drinnen sitzt, verbindest du eine Geschichte. Und du weißt, du musst funktionieren. Und wenn dann die doppelten Löhne kommen und du musst diese argen Summen zahlen, dann denke ich mir jedes Mal wieder, oft einmal weiß ich gar nicht, wie ich es schaffe, aber es geht sich immer aus. Und es macht sich immer alles so super und du verdienst so viel und du hast so viele Mitarbeiterinnen, aber der Druck steigt. Und du bist dann um das, auch in meinem Beruf, wo man dann auch kreativ sein muss, oft einmal um die Zeit bin ich nicht so kreativ, weil ich einfach so viele Sachen im Kopf habe und das muss funktionieren, weil du hast eine Verantwortung. Das heißt, auch das ist was man euch mitgeben kann, die jetzt zuhören, das ist nicht immer geil. Und das ist nicht immer, wow, und ich habe so viel und wuhuhu, sondern das ist mit so viel Verantwortung verbunden. Das heißt, ich sage auch immer, so lange wie möglich klein sein, ist für mich persönlich, ist meine Erfahrung, das Allerbeste. Und ich glaube, dass Leute einfach immer dazu tendieren, dass sie zu schnell zu viel wollen. Deshalb finde ich euch großartig, das muss ich wirklich sagen, dass ihr sagt, ihr seid so bodenständig, ihr wächst, und ich bin so gespannt, wo die Reise hingeht. Wirklich, wirklich gespannt. Habt ihr abschließend noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, wo ihr sagt, okay, das war so der ultimative, den Rat wollen wir noch mitgeben oder wurscht, was ist, ihr habt die Plattform jetzt bei mir da, weil jetzt haben wir nämlich 40 Minuten schon gesprochen, das geht dann immer so schnell.
Wir haben am Anfang, wenn wir gegründet haben, immer unsere March-Sessions einen bestimmten Song gespielt.
Ja.
Vielleicht nach dem Podcast kann man den Song reinhören für gute Laune.
Mhm. Finde ich gut. Wie war's der?
Outcast. So fresh and so clean.
Okay, geil. Ja, schau her. Ich weiß nicht, ob ich einspielen darf wegen Musikrechte, aber es könnte die Inspiration sein für viele, ein Ritual, das ihr gepflegt habt am Anfang. Habt ihr es immer noch?
Ja. Also immer, ja.
Every now and then.
Ja.
Ja, geil. Das heißt, sieht man euch jetzt irgendwo auf dem Markt, irgendwo in der nächsten Zeit, macht sie das noch selber?
Nee. Ja, na klar.
Okay.
Ja. In Wien sind wir beispielsweise bei der Edelstoffmesse im Dezember.
Mhm.
Und im Anfang September bei Staudigl am Straßenfest auch, ja, also im ersten Bezirk.
Wenn es am 7.10. noch nichts vor,
6.10.
Wenn es am 6.10. noch nichts vorhabt, wir haben immer unseren Charity-Flohmarkt, auch da gibt es die Möglichkeit, einen Stand zu machen. Da kämen 400-500 Leute in der Regel, wir haben schon die Hälfte von den Tickets, mehr sogar, verkauft und das wird nächste Woche sold out sein, wenn der Podcast online geht wahrscheinlich. Auch das wäre eine Möglichkeit, wir müssen uns da nur zusammenreden, aber auf jeden Fall Edelstoffmesse, die sagt jedem was, die sagt sogar mir was, da seid ihr anzutreten. Treffen. Ich finde schon, das sind so Sachen, jetzt habt ihr es einmal gehört, wenn ihr dort seid, schaut bei March vorbei, probiert die Produkte aus, ich finde sie großartig und ich finde immer, denkt, und ich muss mir das selber auch immer wieder am Riemen reißen, noch bevor sie irgendeinen Scheiß bestützt, weil man kann lokal so viel bewegen und man kann lokale HändlerInnen, ob das Buchhandlungen sind, ob das Firmen sind, wie euch so geil unterstützen, weil die machen an mindestens, ich finde, einen viel besseren Job wie ganz, ganz viele Großkonzerne und das gehört einfach auch gefördert. Und deshalb denkt es danach und vielleicht beim nächsten Seifenkauf nicht irgendwo anders kaufen, sondern bei euch, weil ich bin ein riesengroßer Fan und ich danke euch für eure Zeit, dass ihr extra angereist seid. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen. Ich konnte ja 3 Stunden nachreden, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und ich freue mich auf die nächste Folge. Wir machen sicher wieder eine in vielleicht 2-3 Jahren oder nächstes Jahr, wie auch immer. Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sind.
Vielen Dank, ja.
Gerne.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.